RD. Wenn wir eine Sache wissen, für jetzt, aber vor allem auch für die Zukunft: ohne schnelles Internet läuft nichts. Dabei gilt ja Glasfaser als die beste Technik, um diese riesigen Datenmengen zu bewältigen. Das ist wichtig für uns alle daheim, klar. Wie gut kann ich im Homeoffice arbeiten? Wie stabil ist mein Netz? Aber das ist eben auch super wichtig für die Unternehmen in Deutschland. Und die brauchen schnelles Internet, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deswegen drücken Politik und Wirtschaft beim Glasfaserausbau aufs Tempo. Bis 2030 wollte die alte Bundesregierung, dass flächendeckend Glasfaser in Deutschland verfügbar ist. Die neue Bundesregierung will das auch. Die hat sich aber eben nicht auf eine Jahreszahl festgelegt. Ja, vielleicht aus gutem Grund. Denn ob das noch was wird in den nächsten 4 Jahren, das hält mein Kollege Markus Plettendorf für mehr als schwierig. Mit ihm spreche ich dann gleich und wir klären in den nächsten 10 Minuten auch, warum gerade überall Glasfaserverkäufer an der Tür klingeln und vor allem Druck machen und wie ihr euch am besten verhalten könnt, ohne in die Vertragsfalle zu tappen. Und damit hi zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Melanie Böff und alle unsere Folgen findet ihr wie immer in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und bei mir ist jetzt Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Hi Markus.
Ja, hallo Melanie.
Dann lass uns doch mal zu Beginn klären, wo wir eigentlich in Deutschland beim Ausbau von Glasfaser denn überhaupt stehen.
Ja, das ist eine spannende Frage und die Antwort fällt wie so oft unterschiedlich aus, je nachdem, was man jetzt genau betrachtet.
Es kommt drauf an, wie immer.
Genau, es kommt drauf an. Also es gibt eine Analyse des Bundesverbands Breitbandkommunikation und demnach lag die Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen Mitte des vergangenen Jahres bei fast 53%. So, jetzt kommt aber eben das Aber. Das heißt nämlich nur, dass die Glasfaserleitungen in den Straßen vor den Gebäuden liegen und diese angeschlossen werden könnten. Tatsächlich angeschlossen waren laut dieser Studie rund 12,5 Millionen Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Das ist dann ungefähr die Hälfte von dem, was angeschlossen werden könnte.
Okay, also deutlich weniger. In Summe nochmal. Woran genau liegt das, dass die Anschlussquote da eben nicht höher ist?
Ja, dafür gibt's mehrere Gründe. Zum einen müssen die Hauseigentümer ja der Verlegung des Kabels von der Straße in ihr Haus zustimmen. Das sind also richtige Bauarbeiten. Wird ja ein Loch in die Wand gebohrt, um Kabel durchzuführen. Und längst nicht jeder Gebäudeeigentümer will das, zumal ja die Kupferkabel für Telefon und Kabelfernsehen schon verlegt sind. Und genau da ist auch der zweite Punkt. Viele sind mit dem Tempo von DSL oder Kabelanschluss bei ihrem Internetzugang zufrieden und haben einfach auch Angst und sagen, wozu brauche ich jetzt einen Glasfaseranschluss, der ist ja auch teuer.
Teuer, ist das wirklich so? Also haben die recht damit?
Also ich sag mal so, als ich mich mal dafür interessiert habe, vor längerer Zeit einen Glasfaseranschluss zu bekommen, habe ich gedacht, oh, hoaha, nee, das ist mir viel zu teuer. Aber wenn man sich jetzt mal die aktuellen Preise anguckt, dann sind Glasfaseranschlüsse mit 150 Megabit oder sogar 300 Megabit zum Teil sogar günstiger als die Alternativen per Kupferkabel. Aber die Umstellung erfordert eben, dass das Glasfaser nicht nur schon im Gebäude liegt, sondern es muss von da ja auch, zumindest bei Mehrfamilienhäusern, auch noch in die einzelnen Wohnungen verteilt werden.
Ja, klar.
So, das sind auch wieder Kosten, die auf Vermieter oder Eigentümergemeinschaft zukommen. Gut, und der einzelne Nutzer, der muss wahrscheinlich dann auch noch was tun, der braucht dann häufig zumindest nochmal einen neuen Router.
Also die Hürden sind da groß, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Glasfaser habe ich Bock drauf, da muss noch eine Menge passieren. Markus, jetzt wollte ja die alte Bundesregierung bis 2030 eine flächendeckende Glasfaserverfügbarkeit. 2030 ist jetzt nicht mehr ganz so lange hin, ehrlicherweise. Wie realistisch ist dieses Ziel?
Also wenn ich es einschätzen sollte, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht zu erreichen. Und der Verband sieht das Ähnliche, sagt ja, 80-90% sind wohl noch möglich. Die Ausbauziele in Gefahr sieht auch die World Broadband Association. Die sagt zwar, Deutschland sei eine fortgeschrittene Breitbandnation. Hurra, wir sind mal nicht die Letzten in einem digitalen.
Da kann man sich ja fast schon mal freuen.
In einem digitalen.
Aber wir sind wahrscheinlich auch nicht die Besten.
Mittelfeld, gutes Mittelfeld. So, wenn man sich die Zahlen anguckt, also global führt da Singapur. In Europa liegt Rumänien noch deutlich vor uns, gefolgt von Ländern wie Frankreich, Dänemark, Norwegen, das sind so die Top Ten. So, aber es gibt jetzt die Befürchtung, dass sich das Ausbautempo hierzulande noch weiter verlangsamen könnte, weil viele Anbieter gerade Probleme haben. Denn der Ausbau, der ist teuer, kapitalintensiv, da müssen ja wirklich ganze Straßenzüge aufgegraben werden. Und Fremdkapital ist im Moment nicht ganz einfach zu bekommen. Zumal, und das ist dann eben auch immer eine Refinanzierungsfrage, wenn ich da teuer das Kabel in die Erde lege, dann möchte ich ja auch, dass danach sich jemand dran anschließen lässt und das nutzt und ich Geld damit verdiene. Und wenn die Kunden dann einfach bei ihrem alten DSL-Anschluss bleiben, dann habe ich da ziemlich viel totes Kapital in die Erde gegraben.
Das ist auf jeden Fall so. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, viele sind ja einfach zufrieden mit dem Tempo, was sie haben müssen oder wollen gar nicht umsteigen. Das heißt aber, die Investoren, die haben da einfach Angst, dass mit ihrem Geld zwar Glasfaserkabel verbuddelt werden, aber dann hinterher kein Geld wieder reinkommt, weil sich eben zu wenig anschließen lassen. Ist das denn eine realistische Angst wirklich, also in der Fläche?
Ja, also wir könnten da jetzt irgendwie auch noch einen 3-Stunden-Podcast von machen. So alles über einen Kamm zu scheren ist hier schwierig, weil es gibt exklusive Netzgebiete, wo es dann auch nur einen Anbieter gibt, zu dem ich nicht will. Da habe ich dann eben nicht die Wahlfreiheit, zu Telekom, O2 oder sonst wie oder zu jemandem zu gehen. In anderen Gegenden geht das. Wer ist mein Anbieter? Wie geht's dem gerade? Wer treibt den Ausbau noch voran, wo nicht? Also, aber ganz grundsätzlich deine Frage, ja, es ist schon so, dass die Investoren da Angst haben und sagen, Mensch, ich stecke doch kein Geld in etwas, was hinterher keins verdient. Und man sieht auch, zumindest in größeren Städten haben das viele erlebt, ich auch schon, dass dann, ja, wenn das Glasfaser in der Straße liegt, Verkaufstrupps von Tür zu Tür ziehen und versuchen, die Glasfaseranschlüsse zu verkaufen. Die haben dann Ausweise von den großen Telekom-Firmen, sind aber häufig Direktvertriebsfirmen und ja, die haben nicht unbedingt das Ziel, mich jetzt irgendwie bestens und gut zu beraten, sondern die wollen was verkaufen. Und auch die Verbraucherzentralen verzeichnen zunehmend mehr Beschwerden über sogenannte Haustürverträge. Das sagt zumindest Jana von Bibra von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Die Leute beschweren sich darüber, dass aggressiv vorgegangen wird, dass häufig geklingelt wird, dass sie sich belästigt fühlen. Was auch ein häufiges Beschwerdethema ist, ist, dass sich durch falsche Vorwände auch Zutritt zur Wohnung verschafft wird oder auch durch Vortäuschen falscher Tatsachen die Leute zu einer Unterschrift gedrängt werden.
Ja, aber das ist schon eine krasse Entwicklung irgendwie, also dass die da wirklich so ja penetrant auch von Haustür zu Haustür gehen.
Ja, ja, aber das ist nicht neu, dieses Haustürvertriebsgeschäft, das gibt schon ewig lange. Ich kann das mich stimmt. an ganz alte Zeiten erinnern, wo das beim Thema Zeitschriften ein Riesenthema gewesen ist.
Das stimmt, das weiß ich auch noch, ja.
So, jetzt haben wir aber den Punkt, es geht nicht nur darum, dass sie mir etwas verkaufen wollen, sondern sie verkaufen mir gerne auch Verträge, die besonders hohe Downloadgeschwindigkeiten oder Datenvolumina beinhalten, weil die dann eben teurer sind und dann sind die Provisionen auch besser. Ist aber schlecht fürs eigene Portemonnaie, vor allem wenn ich dann vielleicht so viel Internet-Tempo gar nicht brauche, weil ich nur mal gelegentlich im Netz surfe oder eine Mail schreibe.
Ja, aber wir wissen halt auch, wenn dann jemand an der Tür steht, es ist dann gar nicht immer so einfach, das A zu durchschauen, dann auch die Ruhe zu behalten und im Zweifel, ja, da eine gute Entscheidung für den eigenen Geldbeutel zu treffen. Wenn es denn passiert ist, dass ich da einen Vertrag jetzt abgeschlossen habe, komme ich in solchen Fällen aus diesen Verträgen dann auch wieder raus?
Ja, was bleibt, ist ein saublödes Gefühl, nämlich überrumpelt worden zu sein oder jemanden in die Wohnung gelassen zu haben, den ich eigentlich gar nicht drin haben wollte. Ja. Und auch so das Gefühl, oh Gott, jetzt bin ich ausgetrickst worden. Aber es gilt bei Haustürgeschäften das Widerrufsrecht. Das weiß auch Jana von Bibra.
Ab Vertragsschluss hat man 14 Tage Zeit, den Vertrag zu widerrufen. Am besten macht man das schriftlich in einer Form, in der man dann auch danach was in der Hand hat, was Nachweisbares. Das kann eine E-Mail sein oder noch besser ist per Post mit dem Postweg und per Einschreiben, dass man eine Sende- und Empfangsbestätigung bekommt.
Okay, also da gilt das Gleiche wie im Internet oder am Telefon, eben auch bei Haustürgeschäften. Ich habe 14 Tage Zeit, das Ganze zu widerrufen, wenn ich doch gemerkt habe, oh Mist, da habe ich mir jetzt gerade was aufschwatzen lassen.
Genau. Sehr gut. Beziehungsweise schön vorsichtig sein. Ich habe persönliche Erfahrung, als das Glasfaserkabel bei mir in die Straße gelegt wurde. Ich glaube, in den ersten 3-4 Monaten waren 3 oder 4 verschiedene Vertriebstrupps, auch von einem sehr großen Telekommunikationsanbieter da, die auch immer versucht haben, mir was zu verkaufen. Und ich habe einen Grundsatz. einen wirklichen Grundsatz, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, an der Haustür gibt es keine Unterschrift. Punkt.
Das ist doch mal ein richtig guter Tipp. An der Haustür gibt es keine Unterschrift. Wenn es aber doch passiert, hat man doch nochmal eine Lücke, um zurückzutreten.
Genau, es ist der Postbote mit dem Einschreiben, was ich erwarte.
Ja, das ist dann in der Tat eine gute Unterschrift im Zweifel. Vielen Dank, Markus, für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
Es kommt also sehr darauf an, wo man wohnt in Deutschland und ja, wie gut oder wie schlecht es eben da mit dem Glasfaserausbau klappt. Schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrungen mit diesem Thema und vor allem auch, ob ihr auch schon mal Besuch von solchen Vertriebstrupps bekommen habt. Die E-Mail geht an wirtschaft@ndr.de und wenn ihr solche Infos nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns auch gerne ein Abo da in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, sagt Tschüss und bis bald.